Guten Morgen.
Nun fange ich eigentlich mit ein paar Worten des Schimpfens an. Aber damit seid ihr natürlich nicht gemeint, sondern ich zitiere einfach einige Worte aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Wir sehen sie in drei Sprachen, sofern wir sie sehen. Wir sehen sie in drei Sprachen. Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt, wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Diese Worte stammen aus dem 58. Kapitel des Propheten Jesaja. Und als ich mich mit diesem Sonntag beschäftigte, stellte ich fest, dass aus diesem Kapitel ein Text für Erntedank als Predigttext vorgeschlagen wurde. Diesen Text, den eigentlichen Predigttext, möchte ich uns jetzt lesen. Da heißt es: Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Die Deinen bauen uralte Trümmerstätten wieder auf. Die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich Maurer, der Risse schließt, der Pfade zum Bleiben wiederherstellt. Als ich diesen Text las, es ist schon eine Weile her, habe ich mich gefragt, was hat dieser Text mit dem Erntedankfest zu tun? Und ich war zu der Zeit auch dabei, das Programm für Oktober, November aufzuschreiben und wollte eigentlich das Thema auch da reinschreiben. Und dann habe ich überlegt, kann ich das denn eigentlich nehmen? Was ist das denn? Nun, mir geht es wie den meisten von uns. Wenn ich richtig informiert bin, sogar im Grunde wie allen von uns. Ich lebe nicht vom Ertrag einer Landwirtschaft. Auch wenn in unserem Garten zu Hause dank des Engagements meiner Frau Obst und Gemüse immer mehr zunehmen, das Vorhandene erlaubt uns weder davon zu leben, noch dadurch unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dazu reicht's nicht. Anders als in früheren Zeiten, viele Menschen, ist unsere Ernte, die wir einbringen, letztendlich das, was wir auf dem Konto haben oder nicht auf dem Konto haben, schlechte Ernte. Und das, was unser Besitz ist, das haben wir geerntet. Und dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Diese Dinge hier hinten erinnern uns daran und sie sind sicherlich auch teilweise aus dem eigenen Garten. Wir, die wir etwas geerntet haben in diesem Jahr, dürfen dann auch, wie schon gesagt, eine großzügige Spende dafür in diese Box tun. Wir dürfen Gott dankbar sein dafür, dass er uns versorgt. Und über den Umgang mit diesem Besitz sagen uns die gerade gelesenen Worte eine ganze Menge. Sie machen uns zum Beispiel deutlich, dein Besitz ist nicht nur für dich. Dein Besitz ist auch dafür da, dass du anderen, die es brauchen, damit Hilfe schenkst. Da wird zum Beispiel deutlich gemacht, gib dem Hungrigen zu essen. Sorge dafür, dass Menschen ein Obdach haben. Kümmere dich darum, dass Menschen die Kleidung haben, die sie brauchen, zum Beispiel in der kalten Jahreszeit. Kümmere dich um deine Angehörigen. Natürlich sind das nicht Dinge, die jeder Einzelne alle erledigen kann, aber zu der wir als Menschen, die Gott vertrauen und Jesus nachfolgen wollen, eingeladen sind. Wir, meine Frau Heike und ich, wohnen ja drüben, auf der anderen Rheinseite, in einem Westerwälder Dorf mit dem Namen Weierbusch. Im Winter 1846-47 haben wir dort noch nicht gewohnt, klar, aber da herrschte große Not auch in der Region um unser Dorf. Missernten in Europa führten zu einer großen Hungersnot. Brot konnten sich nur noch die ganz Reichen kaufen. In Weierbusch lebte damals der überzeugte und bekennende Christ Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Er gründete mit mehreren wohlhabenden Einwohnern der Gemeinde den Weierbuscher Brotverein, mit D damals noch geschrieben. Er brauchte für seine Idee erst einmal die wohlhabenden Einwohner, denn die sollten zusammen eine große Menge Korn kaufen, weil sie dafür einen günstigen Preis erzielen konnten. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt ließ er ein Backhaus, das heißt bei uns der Backes, bauen, um gemeinsam Brot mit D zu backen. Dazu stellte er sogar einen Bäckergehilfen ein. Mit dem dritten Schritt wurde das Brot zu einem günstigen Preis verkauft. Wer nicht bezahlen konnte, erhielt einen Schuldschein. Gegen eine geringe Schuldverzinsung musste dann dieser Schuldschein später ausgelöst werden oder konnte abgearbeitet werden. Raiffeisen verschenkte kein Brot, denn er war der Ansicht, Geldgeschenke verderben den Charakter. Somit gelang es mittels Selbsthilfe, die damalige Hungersnot zu überwinden. Und damit wurde er auch Vorreiter des Genossenschaftsgedankens, der ja zum Beispiel auch, um wieder im Ahrtal zu sein, zur Gründung der ersten deutschen Winzergenossenschaft in Maischoß an der Ahr führte. Menschen nahmen wahr, dass sie mit anderen verbunden sind, Verantwortung für sie tragen. Der Einsatz ihres Besitzes führte zu gesellschaftlicher Veränderung. Gib dem Hungrigen zu essen. Sorge dafür, dass Menschen ein Obdach haben. Kümmere dich darum, dass Menschen die Kleidung haben, die sie brauchen. Kümmere dich um deine Angehörigen. Gott fordert uns auf, Verantwortung für andere zu übernehmen. Nicht nur das eigene Wohl im Blick zu haben, auch wenn wir uns über die Ernte jeder Art immer wieder freuen dürfen. Wie gut, dass da auch von den eigenen Angehörigen die Rede ist. Nicht nur ein Engagement nach außen, sondern immer auch Verantwortung innerhalb der Familie. Denn Angehörige brauchen einander. Es ist gut zu wissen, dass man in eine Familiengemeinschaft eingebettet ist. Gott sagt, dass die Fürsorge für andere zum wahren Glück gehört. Ja, dass sie sogar Heilkräfte besitzt. Wie hieß es da doch? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. In alttestamentlicher Zeit war das sogar gesetzlich verankert. Da kann man in der Reihenfolge der evangelischen Bibelausgaben, letzten Buch des Alten Testamentes, im Propheten Maleachi nachlesen, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich gehe hier nicht ins Detail, diese Ordnung, die für das Gottesvolk Israel im Alten Testament galt, lässt sich nicht so ohne weiteres auf die heutige Zeit mit ihren Steuergesetzen und so weiter übertragen. Aber es ist klar, ein Anteil dessen, was du bekommst, gehört auch anderen, für die du geben darfst. Wir werden aufgefordert, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Wenn ich diese Worte, die ja so uralt sind, lese, dann fällt mir besonders diese eingeschobene Halbsatz auf, wenn du auf keinen mit dem Finger zeigst. Ich glaube, das ist manchmal noch heute auch unter Christen ein ganz großes Problem, dass wir Menschen haben, auf die wir vielleicht nicht buchstäblich, ja, das macht man nicht, aber im Herzen mit dem Finger zeigen. Vielleicht, weil sie anders sind, vielleicht, weil sie anders denken, weil sie keinen christlichen Glauben haben, sondern einen anderen, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben als die meisten Menschen, weil sie anders denken, anders reden, vielleicht auch anders aussehen. Gott sagt, wenn du das nicht mehr tust, dann will ich dich segnen. Dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. In anderen Worten, wenn du aufhörst, Menschen unterdrücken zu lassen, das ist nicht nur bei Billiglohnwerken in Bangladesch der Fall, das kann auch hier der Fall sein. Wenn du aufhörst, auf Menschen mit dem Finger zu zeigen, wenn du aufhörst, übel nachzureden, wenn du dem Hungrigen hilfst und den, dem es dreckig geht, satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf. Vielleicht hilft uns das dann persönlich. Es ist doch wunderbar, wenn in uns das Licht Gottes aufgehen darf. Wenn wir nicht im Dunkel sitzen müssen, sondern in Helligkeit erleben, dass Gott nahe ist. Wie sehr braucht unsere heutige Welt diese Worte? Es ist doch immer noch so, dass egoistisches Denken Menschen ausbeutet und unterdrückt. Dass Menschen eben keine fairen Löhne bekommen und in den armen Ländern und, wie ich schon sagte, manchmal auch hier ausgebeutet werden und manchmal sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen, weil das Aneinhalten von Sicherheitsvorschriften den Ausbeutern zu teuer ist. Nur damit wir weniger für Kaffee bezahlen müssen, T-Shirts für 8 € kaufen können und das Rindfleisch, das tausende Kilometer zu uns geflogen kommt, zum super Sonderpreis bekommen. Auch zum Schaden der Landwirte in unserer Heimat, zum Schaden der Menschen, die Leben und Heimat verlieren, wenn ihre Regenwälder abgebrannt werden, um noch mehr Rindfleisch zu produzieren. Und letztlich für die Zerstörung dieser Erde. Ja, Gott hat gesagt, ganz am Anfang der Bibel, na, das ist es nicht, er hat gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Manchmal wird dieses Bibelwort heute gerne zitiert, um zu sagen, was macht ihr denn da für einen Quatsch mit diesem Klima? Man überliest, solange die Erde steht. Wie lange noch? Kämpfe für Gerechtigkeit, kämpfe für die Schöpfung Gottes. Gottes eine Welt. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Die Deinen bauen uralte Trümmerstätten wieder auf. Die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich Maurer, der Risse schließt, der Pfade zum Bleiben wiederherstellt. Heute ist Zeit für nachhaltige Reparaturen. Und ich rede nicht von unserem Gebäude, da ist ja sehr, sehr viel geschehen. Repariert worden und viel Neues installiert worden und das ist schön. Vor ungefähr 11.700 Jahren, habe ich auch noch nicht gelebt, begann in der Geschichte unserer Erde ein Zeitalter, das wir heute Holozän nennen. Das kommt von zwei griechischen Worten, Holos, das bedeutet ganz, und Kainos, das bedeutet neu, das ganz Neue. Der Beginn dieser Zeit wurde unter anderem durch Untersuchungen in den Eifelmaren, also gar nicht weit weg von hier, ermittelt. Die atmosphärische CO2-Konzentration war zwischen dem Beginn des Holozäns und dem Beginn der Industrialisierung vor 250 Jahren stabil und hat seitdem um das Vierfache zugenommen. Bereits für das 19. Jahrhundert war ein bedeutender Anstieg messbar. Aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine globale Erwärmung messbar. Bereits vor über 40 Jahren, da war ich noch ein paar Tage jünger, junger Erwachsener, bereits vor über 40 Jahren machte der Club of Rome in seinem Report die Grenzen des Wachstums die Welt auf die bevorstehenden ökologischen und demografischen Herausforderungen aufmerksam. Der Ehrenpräsident dieser Organisation, Anders Weikmann, sagte anlässlich der Eröffnung eines Notfallplans für die Erde im Jahre 2018, heute sehen wir, dass das exponentielle Wachstum von Bevölkerung und Konsum seit Jahrzehnten mit den Grenzen der Biosphäre der Erde kollidiert. Notfallmaßnahmen seien heute wichtiger als je zuvor. Vor 4 Jahren, im Jahr 2015, veröffentlichte ein Oberhaupt einer anderen Kirche, Papst Franziskus, seine Enzyklika Laudato Si, gelobt seist du. Er spricht darin von einem Verhalten, das selbstmörderisch erscheint und wahrt vor dem falschen Anschein, als seien Dinge nicht so schlimm und der Planet könne unter den gegenwärtigen Bedingungen noch lange Zeit fortbestehen. Er sagte, ist es realistisch zu hoffen, dass derjenige, der auf den Maximalgewinn hin fixiert ist, sich mit dem Gedanken an die Umweltauswirkungen aufhält, die er den kommenden Generationen hinterlässt? Innerhalb des Schemas der Rendite ist kein Platz für Gedanken an die Rhythmen der Natur, an ihre Zeiten des Verfalls und der Regenerierung und an die Kompliziertheit der Ökosysteme, die durch das menschliche Eingreifen gravierend verändert werden. Hier sei auch der Klimaforscher Mujib Latif erwähnt, der vor ganz kurzer Zeit in Karlsruhe feststellte, ich bin gescheitert. Die badischen Nachrichten fassten das, was er sagte, zusammen. Mujib Latif, wahrscheinlich haben ihn die, die einen Fernseher haben, alle schon mal irgendwo gesehen, redet nicht lange um den heißen Brei herum. Ich bin gescheitert, gibt Deutschlands wohl bekanntester Klimaforscher vom Kieler Zentrum für Ozeanforschung ungewöhnlich kleinlaut zu. Seit 30 Jahren versuche er, die Politik wie die Gesellschaft mit der Dramatik des Klimawandels und den Folgen der Erderwärmung vertraut zu machen, doch noch immer werde er von den Menschen beinahe ungläubig gefragt, ob es wirklich so schlimm sei. Jesaja hat vor mehreren tausend Jahren gesagt, dass unser Auftrag Aufbau ist, nicht abreißen und ausbeuten bis zum Letzten. Und das bedeutet auch einen überlegten Umgang mit unserem Lebensstil, unseren Einkäufen, unserer Ernährung, dem Kraftstoff, mit dem wir fahren, den Reisen, die wir unternehmen, auch der Partei, die wir wählen. Das bedeutet keine Gesetzlichkeit. Es gibt vieles, was unklar ist. Manchmal ändern sich die Erkenntnisse und dann merkt man, ich habe Fehler gemacht. Über etliches kann und muss diskutiert werden, aber bitte nicht mehr lange. Ich möchte eine junge Dame zitieren, die im Moment in vieler Munde ist. Sie sagte am 23. September, Menschen sterben, die Ökosysteme brechen zusammen, wir befinden uns am Beginn eines Massenaussterbens und Sie sprechen immer noch über Geld und Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. Wie können Sie es wagen? Papst Franziskus fordert dazu auf, Gott zu loben. Deswegen heißt seine Enzyklika, die sich damit beschäftigt, auch Laudato Si. Er ist, ich meine zu Recht, der Überzeugung, dass im Staunen über die Schöpfung unsere Verantwortung für das Leben auf dieser Erde klare Konturen gewinnt. Wir sollten uns mehr Zeit für Gott nehmen, denn er ist wichtiger als jeder Reichtum, als jeder Erfolg und jeder Luxus. Wenn wir uns über seine Schöpfung freuen, seine Schöpfung als Geschenk annehmen und mit diesem wunderbaren Geschenk verantwortungsvoll umgehen, dabei auch schon mal verzichten, dabei Dinge anders sehen und anders leben, dann loben wir ihn auch damit. Am Ende des Abschnittes aus Jesaja 58 heißt es: Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu machen, wenn du den Sabbat eine Wonne nennst, heilig für den Herrn, hochgeehrt, wenn du ihn ehrst, ohne Gänge zu machen und ohne dich Geschäften zu widmen und viele Worte zu machen, dann wirst du am Herrn deine Wonne haben. Dann lasse ich dich über die Höhen der Erde dahinfahren und das Erbe deines Vaters Jakob genießen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Jetzt noch in zwei anderen Sprachen. Diesen Worten aus dem Propheten Jesaja werden wir aufgefordert, uns Gott zuzuwenden, uns Zeit für ihn zu nehmen. Schön, dass ihr das heute Morgen tut, dass wir auf ihn hören, dass wir lernen von ihm, dass wir uns freuen über das, was er geschaffen hat und auch freuen über das, was wir ernten dürfen, in jeder Beziehung, die dieses Wort Ernte besitzen kann. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Einem Gebet, das, ich mache es heute mal bei einer anderen Kirche, was aus diesem Laudato Si entnommen ist und dessen Text ich mehrfach gelesen habe und für gut gefunden habe. Und ich möchte diese Worte mit uns beten und lade uns ein, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit sehen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen, auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Amen.